Martin, ist ganz schön anstrengend, unsere Arbeit hier. Wir sind ja hier auch wirklich auch körperlich sehr...
Sehr anstrengend. Und ich gut, dass du es ansprichst, Lukas, weil ich wollte da schon lange mal mit dir darüber sprechen, weil ich finde, das geht so nicht mehr. Und ich möchte gerne mal über unseren Vertrag sprechen. Und ich glaube, wenn wir uns da nicht mal einigen, auch finanziell, muss ich, glaube ich, streiken.
Naja, also ja, okay. Also ich will dich nicht aufhalten. Bin ja auch sehr positiv dem gegenüber eingestellt, aber du willst dich selber bestreiken.
Ja, bin ich bereit.
Na, okay. Es geht heute nicht um Streiks. Keine Sorge, wir haben in der vergangenen Folge schon über Streiks gesprochen.
Stimmt.
Nein, wir wollen heute über etwas sprechen, das der Anlass für Streiks eigentlich ist, nämlich Arbeit. Und Arbeitsbedingungen, Arbeitsverhältnisse.
Und Arbeitskämpfe.
Und Arbeitskämpfe. So, genug des Teasers. Erstmal natürlich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet oder vielleicht auch zum ersten Mal eingeschaltet habt. Wir sind
das Filmmagazin und ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir treffen uns einmal in der Woche, um über Filme zu sprechen. Manchmal tagesaktuell, wie jetzt zum Beispiel mit den Vorwürfen gegen Til Schweiger und den Streiks in den USA, in Hollywood. Aber manchmal auch das große Ganze in den Blick genommen.
Oder wie heute.
In den Blick, wie heute. aber dann doch passt er, wie gesagt, trotzdem sehr gut zu unserer vorherigen Folge. Deswegen hört auf jeden Fall rein, wenn ihr da im Bilde seid, was da gerade im zeitgenössischen Hollywood und in der Welt so abgeht. Wir wollen heute mal ein paar Jahrzehnte zurückblicken. Ihr könnt uns auch jederzeit dann auch Themen auf jeden Fall schicken, wenn ihr selber Ideen habt, über was wir mal sprechen sollen oder was euch aufgefallen ist, wo ihr schon immer euch mal gefragt habt, warum ist denn dieser Film so und so oder warum sind denn diese Filme und so mal verschwunden oder was ist denn in dem Jahrzehnt passiert, wenn euch da irgendwas mal auffällt, dann schreibt uns sehr gerne auf filmmagazin.audio, unserer Webseite, findet ihr auch zahlreiche Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten sind wir auch per Instagram vor allen Dingen sehr zugegen, veröffentlichen da auch regelmäßig oder nutzen das auch sehr regelmäßig, deswegen sind wir auch jederzeit ansprechbar. Aber wie gesagt, ihr könnt uns auch per Mail erreichen und auch in den Kommentarspalten jeder Folge gucken wir auf jeden Fall drauf, wenn ihr da irgendwas schreibt.
Aber heute geht's um Arbeit, Arbeitskämpfe, ich sag mal verschiedene Arbeiterklassen, kann man sagen, die sich nicht immer ganz einig sind und die große Frage, wo sieht man das eigentlich im Film?
Und tatsächlicherweise hat man das mal eine Zeit lang in Deutschland sehr häufig gesehen, wie die Arbeitsrealität ist von Menschen, von Arbeiter und Arbeiterinnen. Mhm. Und wenn ihr das Filmmagazin ein bisschen kennt, dann wisst ihr, das ist auch ein Thema, was uns sehr interessiert, was uns auch wichtig ist, dass das auch besprochen wird. Und ich habe tatsächlich darüber auch einen Artikel gefunden in dem Politikmagazin Jacobin. Da ist in der Ausgabe 11 vom Winter 2022 gibt es darüber einen Artikel mit der Überschrift Das Fernsehen, das die CDU verbot. Deswegen hat es uns natürlich auch direkt
sehr interessiert.
Sehr interessiert sind wir da auf jeden Fall. Da müssen wir auch noch einen kurzen Transparenzhinweis, glaube ich, dazu machen. Weil ich habe zum einen auch mal für die Jacobin mal vor einer Weile auch mal einen Artikel geschrieben. Und wir sind auch beide, Lukas und ich, auch für den öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch zugegen und arbeiten dafür mit, für die ARD.
Rundfunk, Fernsehen
ist nicht. Für den Rundfunk direkt. Aber es ist natürlich nicht beeinflusst oder so, aber das einfach als Transparenzhinweis. Ja. Deswegen, wir kennen uns durchaus in der Welt da etwas aus, auch wenn wir jetzt mit dem Artikel explizit nichts zu tun hatten oder irgendwie auch mit Arbeiterfilmen in der Vergangenheit, aber diesen Hinweis sei einmal gegeben. Und wir haben mit dem Autoren des Artikels gesprochen, Pujan Karambiji.
Ich bin Kunsthistoriker, promoviere an der Columbia in New York zum Thema des Realismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem und wie sich Diskurse des Realismus aus dem Osten, also der ehemaligen Sowjetunion, in den Westen reingezogen sind und was sich unter anderem die BRD und Frankreich abgeguckt haben.
Und die erste Frage, die wir ihm dann gleich gestellt haben, weil das ist ein bisschen ein ungewöhnliches Thema oder was man eigentlich sofort auf dem Schirm hat. Deswegen, wie bist du überhaupt darauf gestoßen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie hat das angefangen? Ich glaube, ich bin, irgendwann hat der NDR, genau, gab es so einen Stream. Die haben ja so einen Streaming-Service. Und dann lief dieser Film von Klaus Wildenhahn in der Fremde. Lief der gerade zufällig. Und ich war ganz zufällig auf der Website. Wurde gestreamt, der wird auch mittlerweile nicht mehr gestreamt, von 1967. In dem es darum geht, dass eine Reihe von, Wildenhahn mit einem ganz kleinen Team geht zu einem auf eine Baustelle in Norddeutschland, in Niedersachsen, glaube ich, den Bau eines Silos und verfolgt den für knapp 3 Monate und lebt mit den Arbeitern. Also ich glaube, das sind alles Männer, deswegen glaube ich, ist es angebracht, an der Stelle dann nicht zu gendern. Größtenteils zu dem Zeitpunkt, also auf jeden Fall Männerberuf, folgt diesen Arbeitern, lebt mit denen in diesen Baracken und filmt eben eine Reihe von Konfliktlinien. Also der Film ist auch organisiert um Konfliktlinien herum und vor allem eben um Konflikte zwischen diesen unterschiedlichen also ich weiß gar nicht auf Deutsch, Foreman, also
Vorarbeitern oder
Vorarbeitern, genau. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Hierarchien auf dem Bau und das wird alles einmal so runterdekliniert und diese unterschiedlichen Interessen werden erzählt. Nicht, um sie zu relativieren, sondern um zu zeigen, inwieweit diese Asymmetrien zwischen den Interessensgruppen sich reinfräsen in die Gehälter, in auch die Formen, in denen die Leute sich ausdrücken können. Und war so beeindruckt von diesem Film, dass ich dann geschaut habe, okay, woher kommt der? Wenn es einen gibt, gibt es meistens mehr als einen. Und habe dann geschaut, geguckt, und hier und da. Und das Interessante war bei der Recherche, wie unglaublich wenig Material es zu dieser Geschichte gibt. Und das einzige Buch, worauf ich gestoßen bin, ist, Moment, wie ist, von 1981 von zwei Briten geschrieben, auf Englisch. Das heißt, WDR und The Arbeiterfilm, Fassbinder, Siever and Others, wo diese zwei Briten sich, britische Marxisten sich anschauen, den WDR anschauen vor allem, um zu gucken, oh, was für ein Modell von öffentlichem Fernsehen gab es dort. Und das relativ nostalgisch betrachten, diesen Moment, also nach deren Erzählung 1965 anfängt, 1976 aufhört. Das ist die Periodisierung, die erzählen, diese zwei Marxisten. Und ich meine, das Beeindruckende und auch Tragische fast an der Geschichte ist, dass sie im deutschen Raum nirgendwo erzählt wurde. Und einfach verschwunden ist. So also man denkt ja, es müsste ein Buch geben, mindestens eins, das mir jetzt mal kurz erzählt, okay, wer waren die Protagonisten? Wo waren die Infrastrukturen? Was waren die internen, so ähnlich, also wie die Filme selber die Geschichte der Deindustrialisierung vor allem erzählen, also diese sogenannten Arbeiterfilme, fokussieren sich sehr stark auf, vor allem fangen sie an, Ende der 60er, Anfang der 70er, sich auf diese Geschichten zu beziehen, wie Fabriken eben abwandern oder dicht machen in Westdeutschland. Und diese Geschichten, die wir jetzt mittlerweile schon sehr gut kennen, also was ist da eigentlich passiert in den 70er Jahren? Wie konnte das geschehen, dass so weite Teile der arbeitenden Klasse und der Organisation der arbeitenden Klasse auch ausradiert werden konnten, also vor allem die Infrastrukturen, die Geschichte, die wir jetzt kennen, teilweise auch wegen dieser Filme, also die Filme selber sind so ein Stück weit einfach verloren gegangen. Und das ist schon, also das geht an die Historiker da draußen, die zuhören sollten. Bitte schreibt doch mal ein Buch darüber.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein Kapitel irgendwie, was man wirklich vergessen hat. Gerade faszinierend, dass es dann irgendwie zwei Briten gebraucht hat, damit man das überhaupt mal zu Papier bringt und es wirklich mal im Ganze angeschaut haben. Hast du aber bei deiner Recherche so festgestellt oder kannst du sagen, was sind so ganz typische Elemente dieser Arbeiterfilme gewesen sind, wo sie schon gegelt haben, halt genau in dieser Zeitepoche, gab es da wirklich so ein ästhetisches, inhaltliches Leitlinien, wo man sagen kann, ja, das hat irgendwie, das kennzeichnet jeden dieser Filme?
Ich würde unterscheiden in zwei Phasen. Die beiden, also Briten, ich kann die auch einfach nennen, Richard Collins und Vincent Porter, machen das ein bisschen anders. Ich würde sagen, es gab zwei Phasen, die aber ganz eng miteinander zusammenhängen. Es gab einmal die Dokumentarfilmphase, die irgendwann 63, 64 anfängt. Und da war ganz wichtig der Redakteur Egon Monk, der dann gefeuert wurde, ersetzt wurde durch einen 68, durch einen sehr viel konservativeren Redakteur. Und der dann zum DFB gegangen ist, also der frisch gegründeten Universität, Filmhochschule, die eben ganz, ganz wichtig war für diese Formulierung des Arbeiterfilms. Und Egon Monk eben war selbst dafür zuständig, mit Wilhelmsburger Freitag 1963, 64 den ersten Film, der sich auf zu produzieren und dann eben zu auch im Fernsehen zu zeigen, der als ein Arbeiterklassen-Ehepaar als Protagonisten hat. Was davor eigentlich waren es immer Mittelklasse-Figuren, die das deutsche Fernsehen bestimmt haben. Diese erste Phase Dokumentarfilm ist ganz klar darum organisiert, also wie ich es eben schon genannt habe, Konflikte zu erzählen. Also man baut, man die Idee ist es an dem Punkt, man möchte diese unsichtbaren Konfliktlinien erzählen. Aber es ist sehr stark dokumentarisch und möchte eben zeigen, wie sich die Klassenverhältnisse erlebbar nacherzählen lassen. Und das ist, würde ich sagen, der erste Schritt. Der zweite Schritt dann fängt Anfang der 70er an, mit der wichtigste Film hier ist, würde ich sagen, Liebe Mutter, mir geht's gut von Christian Siewer und Klaus Wiese, der dann den Grimme-Preis gewinnt. Und eine Reihe von Fördermöglichkeiten für 3, 4 Jahre eröffnet für ganz viele Filmemacher, Filmemacherinnen, dann eben ja, Spielfilme zu produzieren, was vorher einfach nicht der Fall war, weil die Budgets viel zu gering waren. Und das ist der erste Schritt, in dem eben genau der Spielfilm entsteht. Die Idee hier ist es, die Techniken von Klaus Wildenhand vor allem, der zu der Zeit Ende der 60er, Anfang 70er an der DFFP unterrichtet. Die werden übernommen und versucht in den Spielfilm zu übertragen. Also du hast weiterhin eben ganz klaren Fokus auf diese Klassenverhältnisse, aber du schreibst jetzt Skripte, was vorher eben nicht existierte. Es gab Ordnungen, also es wurde nie einfach nur gefilmt und gezeigt, sondern es war ganz klar im Schnitt und in der Kamera baut man eine Ordnung, die eben diese unsichtbaren Verhältnisse sichtbar macht. Plötzlich schreibst du ein Skript, der eben, und der kollabor also der entsteht in der Kollaboration mit Arbeitnehmerinnen und Gewerkschaftlern und Gewerkschaftlerinnen. Ein Punkt, den ich vielleicht vergessen hatte zu erwähnen, der ganz wichtig ist, ist, dass ist so eine Art, es gibt einen Traum innerhalb dieses Films. Und der ist, besteht daraus, zu sagen, wie kann ich die arbeitende Klasse stärker involvieren in den Produktionsprozess des Films? Das erinnert natürlich ganz klar an das Weimarer Proletkino, das ähnliche Fragen gestellt hat, Brechts Ideen zum Radio, Benjamins Ideen zum Produzenten als Autoren in den 20er, 30ern. Also es wird ganz klar angeknüpft an eine gewisse linke sozialistische Tradition aus Weimar, wo geglaubt wurde, dass wenn wir der arbeitenden Klasse die Produktionsmöglichkeiten beibringen, dann entsteht eine neue Form von Kino für sie, die befreiend und ja, die eben im Klassenkampf mitwirken kann. So diesen Traum, der wird fortgeführt ein Stück weit bei Klaus Willenhahn ganz explizit. Aber eine kleine Klausel wird eingeführt, nämlich dass, soll ich sagen, an der Ausdifferenzierung der Arbeit selber wird festgehalten. Also Klaus Willenhahn sagt ganz klar, ich mache weiterhin Kamera und Schnitt. Das gebe ich nicht ab. Also er macht einen Schnitt, er macht einen Cut, er filmt und dann wird immer wieder Feedback reingeholt. Und dann, das geht vor und zurück. Dann sagt er, dann kann er eben das gefilmte Subjekt sagen, hey, hier und hier die Stelle, das geht aber so. Das bildet das nicht ab. Das bildet die Konflikte oder die Probleme, die ich habe, nicht ab. Und so ähnlich, das wird dann in der zweiten Phase des Spielfilms, der Spielfilmphase des Arbeiterfilms eingeholt. Die Skripte werden entwickelt gemeinsam mit Gewerkschaften und den Arbeiterinnen. Dazu wird dann meistens noch die Schauspielenden werden ebenfalls häufig aus Laiendarstellern, die eben da ja heraus, sage ich mal in
Gecastet?
Deutsch, gecastet,
Ja.
genau so, ja. Und das ist was, was ich da arbeite will, wo der sich eine Strategie aus dem Neorealismus bedient, also aus dem italienischen Neorealismus. Und der Gedanke hier ist, dass du spielst das, was du bist. Und es ist natürlich ganz klar, du spielst das, was du bist, bedeutet nicht, du bist das, was du bist. Aber der Gedanke ist, dass es ein Verhältnis gibt zwischen dem, was du tust, also professionell, du bist ein Akkordarbeiter in der Fabrik im Wedding und du spielst das jetzt nochmal. Und was häufig nicht mitgedacht wird, ist, dass es immer ganz klar ist, dass gespielt wird. Also, aber man spielt sich eben selber und das ist schon nochmal ein Unterschied für diese, ja, für diesen Film. Ja.
Es bleibt noch so ein bisschen eine Illusion erhalten irgendwie oder eine gewisse Künstlichkeit, aber die speist sich direkt daraus, dass eben diese Person das kennt, diese Lebensrealität und direkt auch eigentlich dort lebt, schon seit Jahrzehnten und arbeitet.
Das ist ja auch so eine Sache, die beschreibst du in deinem Artikel ja auch ganz gut, die eine Phase war sozusagen, die dann beendet wurde, kann man glaube ich sagen. Wo kam denn die überhaupt her? Du hast schon ein bisschen von Weimar gesprochen, aber vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen deutlicher machen. Warum, wo kam denn überhaupt das Bedürfnis her? Du schreibst auch an einer Stelle, dass ja das Publikum durchaus ein Interesse an solchen Filmen hatte.
Ich würde sagen, dass sich das 63, 64, 65 irgendwie entwickelt, ist Resultat einer ganzen Reihe von Faktoren, die zusammenkommen. Und das, ich glaube, da, also ich kann da gerne eine Antwort geben und ich glaube, ich habe auch so ein, was wie eine Antwort, aber ich glaube, das wäre so ein Punkt, an dem man wirklich mehr Arbeit reingesteckt werden müsste, um das zu verstehen. Also es gab eine Reihe von linken Redakteuren. Ebenfalls wieder alles Männer, deswegen denke ich, ist das ja, also linken Redakteuren auf unterschiedlichen Stufen, die im WDR und im NDR vor allem gearbeitet haben. Und die waren nicht, das waren nicht immer Marxisten, das waren teilweise so, also sogar der WDR-Chef war ein Katholik, kam aus einer gewissen Nachkriegszeit heraus. Also es ist ganz merkwürdig, weil du hast eine Reihe von Akteuren, die man jetzt nicht heutzutage dem Marxismus oder dem Sozialismus zuschreiben würde. Und trotzdem bewegen sich alle in eine Richtung, dass Klassenverhältnisse, vor allem die Unterdrückung der Arbeiterklasse, irgendwie stärker in den Vordergrund rücken soll. So, du hast quasi diese Figuren. Dann hast du, würde ich sagen, eine relative Unzufriedenheit innerhalb dieser Redakteure und der Filmemacherin mit dem Oberhausener Auteurfilm. Manifesto und dem ganzen Set an ästhetischen Vorstellungen, die damit einhergeht. Also Auteurfilm, ich glaube 62, 63, auch ungefähr entstanden das Manifesto, Oberhausener Manifesto ungefähr in den 60er. Und da geht es darum, dass das Mittelklasse-slash-bürgerliche Subjekt sich ganz stark in den Vordergrund stellt und die Welt aus der eigenen Perspektive subjektiv erzählt. Und was es quasi sagt, ist, ich kann nichts anderes tun, als die Welt durch meine Augen zu erzählen. Also so eine Art Thomas Bernhard des Films, könnte man sagen. Also es wird ganz klar dicht gemacht, ne? Ich kann nicht sagen, was ich nicht selber bin. Ergo, ich sage nur mich selber. Und da gibt es eine Verdrossenheit mit. Gleichzeitig dann eben, was ganz wichtig war, also ist auch die FFB, die gerade gegründet wurde als eine Antwort auf die also quasi die ostdeutschen Filminstitutionen, DFB in West-Berlin, soll jetzt zeigen, wie man den politischen Film in Westdeutschland machen kann und wie frei diese Gesellschaft eigentlich ist. Die kommt natürlich ganz schnell an Grenzen. Also 68 wird direkt also die Hälfte des ersten Jahrgangs rausgeschmissen aus der Schule, weil die zu politisch sind oder zu weit links. Darunter auch ganz bekannte Figuren wie Harun Faruqi, die eben rausgeschmissen wurden. Und gleichzeitig hast du in der DFB zum ersten Mal eine Reihe, also geringe Anzahl an Leuten, die dort studieren, die nicht aus der Mittelklasse kommen. Klaus Wiese und Christian Sieber zum Beispiel, beides ist so, Klaus Wiese Werkzeugmacher gewesen, bevor er in die DFB gegangen ist. Und Christian Sieber war IG Metall, in der IG Metall Gewerkschaftler. Also du hast plötzlich Figuren, die in diese Filmwelt oder dieses sehr enge Mittelklasse-Milieu eindringen, die nicht aus der Mittelklasse selber kommen und Geschichten erzählen, dadurch Geschichten erzählen können, die sich nicht direkt herausspeisen, also dieses Auteurfilmkino. Also es gibt eine Reihe von Faktoren, die man erzählen kann.
Aber was du aufgeschrieben hast, ist, wo es hingeht. Also es hat ja dann auch ein, es findet ja dann auch ein jähes Ende, das du schon angedeutet hast. Womit hat das zu tun?
Genau, es bilden sich diese Institutionen späten 60ern, Anfang 70ern und dann allerdings entstehen eine Reihe von, sagen, so eine Art Backlash, also ein konservativer Backlash vor allem, der älter ist als der Arbeiterfilm, aber der am Arbeiterfilm ein sehr gutes Subjekt findet, um sich daran aufzureiben und daran auch zu organisieren. Also, und dieser konservative Backlash, würde ich sagen, findet statt auf drei Ebenen gleichzeitig. Also, was passiert ist, das erste, das fängt vor allem Anfang der 70er an, ist, die Ästhetik zu diskreditieren. Und die konservativen Feuilletons, FAZ mal wieder ganz vorne weg, fängt an, einfach zu sagen, das Publikum mag das nicht. Spricht für die Menschen, ist das Sprachrohr des Publikums, ohne jetzt besonders viel, also ohne irgendwelche Form von empirischer Forschung natürlich zu machen, die wir mittlerweile teilweise haben. Also wie dieses Publikum selber darauf reagiert hat, das ist vor allem das arbeitende Publikum auf diese Filme. Aber die FAZ stellt sich erstmal als das Sprachrohr der Öffentlichkeit dar und sagt, nein, das ist zu, ne, die Konflikte werden viel zu einseitig dargestellt. Und ästhetisch ist das sowieso alles nur didaktischer Sozialismuskunst quasi. Das ist das eine. Wenn eben genau für das Publikum sprechen, ist das zweite. Das dritte ist, dass ganz gezielt Redakteure ersetzt werden. Das ist ein ziemlich komplexes Verfahren damals, weil die Redakteure aus gewählt werden aus oder bestimmt werden, vor allem die Intendanz eben bestimmt werden durch eine Reihe von politischen und politischen Interessensgruppen, die sehr regional bestimmt sind. Aber die CDU und CSU vor allem spielt das lange Spiel in den 70ern. Was ziemlich beeindruckend ist, also wenn man sich das mal anschaut, wie systematisch die diesen Krieg geführt haben. Anfang der 70er, irgendwann entsteht die sogenannte Telecontrol in Bonn. Das ist eine Institution, eine Organisation, private Organisation, die sich darum kümmert, dass konservative Politiker, also im Bundestag vor allem, aber auch im Landtag, mit Informationen versorgt werden, wie gerade zu linkes Material, in Anführungszeichen, oder marxistisches Material, in Anführungszeichen, gesendet wird. Also das ist eine Organisation, die extrem einflussreich wird, aber privat bleibt. Und wo dann eigentlich fast alle konservativen Politiker sind Abonnenten werden. Und die dann eben aufzeigt, hier ist wieder was. Und dann gibt's, also hier ist wieder was gelaufen. Dann ganz schnell die Politiker sich einschalten können, sagen und zum Sender gehen und sagen, hier, das ist aber so nicht okay, oder Druck machen politisch. Woraufhin die Sender angefangen haben, diese Form von Attacken schon zu antizipieren, das Publikum, diese Inhalte gar nicht mehr zu senden. Also was das Interessante ist an dieser Episode, und wie gesagt, da muss wirklich noch viel mehr erzählt werden zu, aber das Interessante ist, dass wir sehen, wie in Deutschland die sogenannten Kulturkämpfe oder Kriege, Culture Wars auf Englisch, stattgefunden haben oder wo man eine mögliche Facette dieser Erzählung anfangen könnte. in der Nachkriegszeit, würde ich sagen, dass es in den 50er Jahren versuchen die Konservativen schon die Sender zu privatisieren, die öffentlichen Sender. Aber da merkt, wenn man sich diese Zeit anschaut, das sind sie viel weniger effektiv da drin, ihre Argumente rüberzubringen. Und der Arbeiterfilm war dann eben eine Möglichkeit zu sagen, hey, hier haben wir politisch, hier sind Marxisten am Werk, ne? Das sind Sozialisten oder Marxisten und die müssen wir mundtot machen und ja.
Ist ganz interessant, ne, wenn man sich das wirklich anschaut, dass dann die Argumente, die da dann auch vorgebracht wurden oder diese Stichworte, Schimpfwörter gegenüber dem WDR, der als Rotfunk benannt wurde, das ist ja eigentlich, das könnte auch eigentlich direkt aus dem heutigen Diskurs ein bisschen auch stammen. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied irgendwie. Die gleichen Vorwürfe müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen heute auch noch anhören. Ist dann wirklich ganz interessant, da mal eine Linie zu ziehen, dass das irgendwie dann schon sehr, sehr alt ist, dieser Vorwurf, und dass das dann immer wieder an bestimmten Leuchtturmprojekten oder großen Film, Dokumentarfilmen oder was auch immer sich dann abspielt. Da ist es ja auch, du, wie du es beschrieben hast, rote Fahnen sieht man besser als ein
Ja.
Dokumentarfilm, der für sehr viel Kontroversen ausgelöst hat. Und da hatte ich jetzt auch es gab es auch noch im Spiegel, findet man auch noch zeitgenössische Artikel aus den 70er Jahren, die das auch ganz gut beschreiben, wie da die Aufregung war und dass es auch schon Zensurvorwürfe gab, weil dann am Ende kam so ein kämpferisches Arbeiterlied, wurde eigentlich eingespielt, das wurde nochmal rausgestrichen im Nachhinein. Das ist nochmal ganz, ganz interessant, wie dann diese Kämpfe, die man heute hat, diese Culture Wars, dann irgendwie auch schon früher existierten.
Total, ja. Ja, da gibt es wirklich eine lange, also ich glaube, es wäre wichtig, um die Kämpfe heute zu verstehen, sich diese Sachen damals anzuschauen, weil die Argumente, wie du sagst, die wiederholen sich. Ne? Also in einer jeweils anderen Form, also was zum Beispiel damals ganz häufig der Fall war, war zu sagen, ja, wir wollen neutrale Filme. Also zum Beispiel dieser Meißner, der dann den Egon Monk ersetzt hat, schreibt dann eben, der bis 1991 dann noch Ressortleiter geblieben ist, also dieser relativ konservative Redakteur sagt zum Beispiel über die Filme, die er produziert, aber wirken Sie nicht vielmehr daran mit, dem Bürger, der da mündig werden soll, zutreffende Informationen, die ihm Entschuldigungshilfen verschaffen könnten, vorzuenthalten, indem Sie statt die diffizilen Wechselbeziehungen einer Welt im heiligen Gleichgewicht zu erhellen, Zusammenhänge verschleiern, weil sie mit ihren grob gewirkten Grundmustern von Gut und Böse abzudecken. Der Punkt hier ist, sobald Asymmetrien aufgezeigt werden in Machtverhältnissen, also dass zum Beispiel der Polier in der Fremde Willenhans Film, der Polier und der, sagt man, ja, der Bearbeiter, der eben nur der Saisonarbeiter ist, dass da eine Asymmetrie besteht, das überhaupt erzählt, wird schon als nicht neutral betagt und wird dann wird eben einfach gesagt, ja, wir wollen eine neutrale Erzählung, die beide Seiten erhellen, was im Endeffekt immer bedeutet, dass man die Asymmetrie relativiert. Und das wird dieser Punkt, den Wildenhahn sich schon anhören musste, 67, 68, der wird sich komplett durchziehen durch die 70er mit allen Deindustrialisierungskämpfen, die eben, wo, also Demonstrantinnen und aber oder Streikende, aber auch eben diese Filmemacherinnen, diese Geschichten erzählen, immer wieder dem Vorwurf sich ausliefern oder ausgeliefert werden, dass sie nicht neutral erzählen würden, sondern auf Seiten der Arbeitnehmer stehen würden.
Ich musste beim Lesen deines Artikels gleich an so einen Film denken, den wir auch schon mal im Filmmagazin besprochen hatten. Harlan County, USA, ist ein US-amerikanischer Film natürlich, der auch einen Oscar gewonnen hat, sogar auch aus Mitte der 70er. Auch eine ganz große Dokumentation eigentlich, die einen Streik zeigt, was man jetzt vielleicht erstmal gar nicht so richtig in die USA verorten würde. Das hat offenbar auch. Da hat es offenbar auch Einschnitte gegeben später. Siehst du heute noch irgendwie Tendenzen? Gibt es heute noch sowas wie Arbeiterfilme? Also, oder ist dieses Genre so klein, dass es vielleicht nur noch im Internet zu finden ist? Und dann kann man vielleicht auch nicht unbedingt von großen Filmen sprechen. Also ich wüsste ehrlich gesagt, also wir haben zwar, Martin hatte ja vorgeschlagen, zumindest so ein bisschen den Film in den Gängen mit dazu zu zählen, aber sonst fällt mir auch ehrlich gesagt gar nichts ein.
im Moment. Es gibt natürlich noch Dokumentationen, klar, ne? Aber.
Ja, nee, das ist wirklich eine, ich glaube, also das Problem ist teilweise, also, oder es ist sehr viel enger geworden, wenn es weiterhin existiert. Und du könntest natürlich den Film, der jetzt vor 2, 3 Jahren den Oscar gewonnen hat, dafür besser, Best Foreign, oder nee, sogar bester, der südkoreanische Film,
Parasite.
Parasite, genau, könnte man theoretisch als sowas erzählen, wenn man, ich glaube aber, und natürlich gibt es da auch Konfliktlinien, also der ganze Film dreht sich ja um diese Konfliktlinien, die immer Klassenkonflikte sind. Ich glaube, sagen wir, wenn man den Arbeiterfilm ein Stück weit als eine Utopie begreifen will, auch wenn es vielleicht ein bisschen nostalgisch macht, aber wenn wir das mal kurz einfach versuchen, dann glaube ich, die Utopie besteht darin, wie können wir einen Film machen, der im Austausch steht, direkt im Austausch steht mit der arbeitenden Klasse. Also ich glaube, dass diese, zum Beispiel kann man sagen, es gibt eine direkte Linie zwischen Fassbinder ist 8 Stunden kein Tag und Parasite. 8 Stunden kein Tag hat quasi, den hat Fassbinder selber geschrieben, ne, der ist wirklich nicht, keine schlechte Serie, also es war eine Fernsehserie, wirklich interessant, aber es passiert bei ihm, mit ihm. Und ähnlich wie bei Parasite. Und ich würde sagen, die Utopie wäre es zu fragen, wie würden diese Austauschverhältnisse, die sie eben gesucht wurden im Arbeiterfilm, ne? Wie können wir die Gewerkschaften, wie können wir die Arbeitnehmerinnen direkt einbinden, ohne jetzt zu sagen, ihr macht den Film, also in so eine Art YouTube, also Situation zu überführen, wo einfach jetzt alle selber ihre Filme machen, sondern nee, wir machen weiterhin Filme, aber wir wollen irgendwo uns die Realitäten dieser Leute reinholen. Und ich glaube, dass Filme wie Parasite teilweise sich sehr stark an, oder jedenfalls der Diskurs um Parasite sich sehr stark an Anerkennungsfragen verausgabt. Also den Punkt, Arbeiterinnen haben auch ein Recht auf Bild. Und ich glaube, und das ist ein erster Schritt, aber da dürfen wir, also da sollte es nicht dran stehen bleiben. Also ja, alle Geschichten haben ein Recht auf ein Bild oder. Also, ne, so, das wäre quasi die liberale Art und Weise, mit dieser Tradition umzugehen. Und ich glaube, da steckt mehr drin. Ich glaube, vor allem in diesen Dialogen um Skript, in diesen Versuchen, Laiendarstellerinnen reinzuholen und die sich selber spielen zu lassen, das sind alles Elemente, die in diesen neueren Fassungen, wie man sagen kann, des Arbeiterfilms, ein Stück weit verloren gehen.
Das finde ich auch ganz interessant, dass ja irgendwie Klassenkonflikte ja schon on woke sind im Kino, dass man das darstellen kann, aber meistens dann von der Position aus, wie exzessiv Reiche leben. Davon gab es ja in den letzten Jahren so viele Filme mit The Menu, Triangle of Sadness, Glass Onion, dann auch im Serienbereich mit
Ja.
Succession, White Lotus. Alles Serien, die uns zeigen, ja, guckt euch mal, wie schlimm die Reichen sind. Und das ist natürlich auch eine Form davon, von Klassenkonflikte zu zeigen. Aber irgendwie werden dann die Arbeiter werden dann irgendwie vergessen bei dem irgendwie, weil wir uns irgendwie darin ergehen können, ja, guck mal, die Reichen sind aber auch ganz schön schlimme Menschen.
An der Stelle, das der Vorteil, glaube ich, der Geschichte von oben oder der Geschichten von wie blöd die da oben sind, ist, dass du sowohl Linke als auch Konservative damit abholen kannst. Also das Problem der Elitenreproduktion oder der Elitenkrise ist natürlich was auch bei den Konservativen also sehr viel besprochen wird gerade. Und also da kann man American Affairs, da kann man Ross Douthat, also im amerikanischen Raum lesen, aber ich bin mir sicher, in Deutschland gibt es da auch sehr viel zu. Und es ist, sagen wir, ich glaube, es ist, ja, gewissen konservativen Problemen einfacher oder ja, es ist konsensueller zwischen links und konservativ, als wenn du wirklich Geschichten über die Arbeiterschicht erzählst. Da kann man auch sehr schnell dann einen konservativen Backlash mit provozieren, wie wir gesehen haben.
Vielen Dank, Bujan Karambici, mit dem wir gesprochen haben über Arbeiterfilme vor allem in den 60er Jahren und 70er Jahren der Bundesrepublik Deutschland. So, Wir haben noch die Rubrik, was gab's sonst noch? Es gab auf jeden Fall nochmal ein paar Folgeartikel zu unserer vergangenen Episode, sag ich mal. Also jetzt nicht über unsere Episode natürlich, aber auch der Spiegel hat zum Beispiel zu dem großen Artikel, der den Stein des Anstoßes quasi ins Rollen gebracht hat, über Til Schweiger und die Vorwürfe gegen ihn und gegen die deutsche Filmsets-Landschaft, sag ich mal, insgesamt, hat noch einen Folgeartikel geschrieben. Und es sind ein paar Forderungen noch auf den Markt gekommen, kann man sich ja nochmal angucken oder unsere Folge anhören. Es hat jetzt nichts an Aktualität auf jeden Fall verloren. Ja, und was war sonst noch?
Ansonsten, Robert De Niro hat noch ein Kind bekommen mit 79.
Auch gut.
Auch ganz interessant für alle, die sich im Boulevard ganz wohlfühlen. Vielleicht eine ganz nette Information. Mhm. Sein ältestes Kind ist jetzt irgendwie über 50 Jahre alt und jetzt sein jüngstes ist ein Neugeborenes. Deswegen auch ganz, ganz interessant, aber. Ja, ansonsten bin ich jetzt über nichts Interessantes
gestoßen. Wie alt sind eure Geschwister so? Ja. Schreibt's in die Kommentare.
Das ist wahrscheinlich auch interessant, wenn dann wirklich dann ein Geschwister dann 50 Jahre älter ist oder jünger. Mhm. Wahrscheinlich auch sehr interessant. Der hat auch irgendwie, glaube ich, schon 8 Kinder oder so. Oder 6. Also sind schon eine ganze Menge.
Gut, sonst war eigentlich nichts weiter, ne?
Sonst gab's nichts, ne.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns dann kommenden Sonntag wieder.
Schaut Arbeiterfilme.
Schaut Arbeiterfilme.
Wenn ihr welche findet. Vor allen Dingen, das könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob ihr noch selber Arbeiterfilme kennt, die vielleicht jetzt vielleicht nur so 10 Jahre alt sind oder noch jünger. Weil da außer jetzt In den Gängen, wie wir das auch schon im Interview angesprochen haben, kennen wir da eigentlich aus Deutschland kaum Filme, die so sehr nah an der Arbeitsrealität dran sind. Vor allen Dingen, und das wäre nochmal interessant, ob es dann Filme gibt, die auch wie früher halt in der Kooperation so ein bisschen entstanden
zwischen
sind.
Zwischen Arbeitenden und
der Filmschaffenden
im Prinzip.
Ja. Deswegen, falls ihr da irgendwas kennt, auch eine Dokumentation wäre interessant, die das irgendwie auch nochmal aufgreift, schreibt uns da sehr gerne, das würden wir uns sehr freuen.
Ja, über In den Gängen werden wir, glaube ich, nochmal separat sprechen. Da gibt auf jeden Fall noch einiges her, auch zu einem anderen Thema. Ihr könnt euch den ja schon mal anschauen, es lohnt sich auf jeden Fall, ist ein guter Film. Und so eine kleine Hausaufgabe, schaut In den Gängen.
Ja, bis dahin.
Bis dahin, ciao. Tschüss.